Passwort, der Heise Security Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Passwort, dem Podcast von Heise Security. Ich bin Silvester Tremmel vom Computermagazin CT.
Und ich bin Felix Linker von der ETH Zürich.
Genau, ihr hört, irgendwas ist anders. Zwei Sachen sind anders. Zum einen, Christopher ist im wohlverdienten Urlaub und ich habe mir aber einen Gast eingeladen als Verstärkung, weil wir heute ein Thema ansprechen wollen, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Und Felix steckt da ganz tief drin und hat sich netterweise bereit erklärt, in den Podcast zu kommen. Darf ich kurz vorstellen, Felix, du bist Postdoc eben an der ETH Zürich und zwar in den Gruppen Information Security und Network Security, also ein perfekter Gast für den Podcast. Du kennst dich auch wahnsinnig gut aus mit dem Tamarin Prover. Das ist ein Werkzeug, um Protokolle formal zu verifizieren. Ich glaube, ich habe davon schon mal gehört. Ich habe es jetzt vor der Folge kurz gegoogelt und mit Freude wahrgenommen, dass es in Haskell programmiert ist. Ich freue mich über jede Software, die in Haskell geschrieben ist. Und mit diesem Tamarin Prover hast du offenbar sowohl die iMessage Pico 3 Protokoll analysiert, als auch SecureDrop. SecureDrop ist so eine Whistleblowing-Plattform, die wir hier bei Heise auch nutzen. Das steht hinter unserem anonymen Briefkasten, wenn ihr uns Tipps zukommen lassen wollt, von denen dann auch wir nicht wissen können, woher sie kommen. Also vielen Dank für diese Arbeit schon mal, von der wir sozusagen direkt profitieren, Felix. Ansonsten beschäftigst du dich viel mit Key Transparency. Aktuell hast du mir gerade erzählt mit der formalen Verifikation vom DNS. Und das ist der Grund, warum du heute hier bist, du beschäftigst dich mit digitalen Emblemen. Ist alles richtig oder habe ich noch was Wichtiges vergessen?
Das ist korrekt, ja. Nee, hast alles erwähnt. Ist kleine Anekdote zu Tamarin. Ist in Haskell geschrieben und ich finde es auch super, macht manche Dinge einfacher, aber ein Kollege hat gerade angefangen, mit Hilfe von dem Favorite Coding Agent das in Rust neu zu schreiben. Tatsächlich ist der Speedup deutlich größer, als ich dachte. vielleicht wird sich da die Sprache in Zukunft auch nochmal ändern, aber das sind alles noch, ja, das ist Zukunftsmusik.
Okay, wir werden sehen. Naja, ich finde auch Rust eine schöne Sprache, insofern, wenn du jetzt gesagt hättest, es wird irgendwie in C++ neu geschrieben, das hätte ich deutlich schlimmer gefunden.
Ich auch.
Wunderbar. Bevor es aber um digitale Embleme geht und was das überhaupt ist, bearbeiten wir ein bisschen Feedback, oder was heißt ein bisschen viel Feedback sogar. Es gab einige Sachen. Eins, was mir gerade einfällt, was ich gar nicht in die Notizen geschrieben habe, ist diese ganze Geschichte um den OpenAI KI Agent, der halt irgendwie Hugging Face hackt und so. Habe ich Anfragen von euch bekommen, ob wir da im Podcast nicht drüber reden wollen. Ich denke mal mit Christopher drüber nach. Einerseits habe ich das Gefühl, irgendwie jeder hat schon alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann. Andererseits ist jetzt gerade von Hugging Face ja so ein ausführlicher Bericht rausgekommen. Also wir nehmen am 30. Juli auf, der ist glaube ich vor 2 Tagen oder so rausgekommen. Mal schauen. Ich gehe da nochmal in mich und rede mit Christopher drüber. Aber heute würde es jedenfalls nicht um OpenAI Agents gehen, die irgendwelche Sachen hacken. Dann hat Mark uns auf was hingewiesen, was ich ziemlich krass fand. Und zwar haben wir ja in der GrapheneOS-Folge auch über diese Duress-Pins geredet, also die kann man ja setzen zusätzlich zu normalen PIN und wenn man die dann eintippt, dann löscht sich das Telefon und die Idee dahinter ist halt, dass wenn man gezwungen wird, irgendwie seine PIN zu verraten, kann man halt diese Duress-Pin verraten und dann löscht sich das Telefon. Und wir haben damals halt darauf hingewiesen, dass das eine sehr wohlüberlegte Entscheidung sein muss, weil natürlich auffällt, dass das Telefon sich gerade gelöscht hat. Und potenziell ist man danach in noch schwierigerem Fahrwasser als vorher, weil man halt gerade sozusagen offensichtlich nicht kooperiert hat. Genau das ist jetzt einem US-Bürger bei der Einreise in die USA passiert. Der sollte sein Handy entsperren, hat angeblich auch keinen Anwaltskontakt bekommen, obwohl er danach gefragt hat. Und sie haben ihn auch hatten auch keinen Durchsuchungsbeschluss oder so. Das sei alles legal, weil es sich um eine Grenzkontrolle handelt und er noch nicht im Land ist. Nachdem sie ihn immer wieder aufgefordert haben, sein Handy zu entsperren, hat er eben offenbar eine Duress-PIN genannt. Dann steht in diesem Gerichtsprotokoll schön drin, dass der Bildschirm mehrfach geflackert hat und das Gerät scheinbar rebootet hat. Und der wird strafrechtlich verfolgt, ne, nach Title 18 vom United States Code. Da gibt's eine Sektion 2232a. Und ich übersetze die mal und kürze sie auf Deutsch. Wer vor, während oder nach einer Durchsuchung oder Beschlagnahme von Eigentum es wissentlich zerstört, beschädigt, verschwendet, veräußert, überträgt oder auf andere Weise Maßnahmen ergreift, um die rechtmäßige Befugnis der Regierung, dieses Eigentum in ihre Obhut zu nehmen, zu verhindern oder zu beeinträchtigen, wird gemäß diesem Titel mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens 5 Jahren oder beidem belegt. Ne? Na, danke. Der wehrt sich jetzt natürlich, wir werden sehen, wie das ausgeht, aber ich fand es, also ist meines Wissens in den USA das erste Mal, dass sowas passiert, und es ist halt ein schönes Beispiel davon, dass so eine Duress-Pin die Daten schützt, die ihr damit schützen wollt. Euch schützt sie nicht unbedingt vor welchen Repressalien dann eventuell darauf folgen können. Ne? Allgemein, wenn ihr vor so einem Problem steht, speziell für die Einreise in die USA, hat die Electronic Frontier Foundation Tipps, wie man da am besten mit seinen elektronischen Geräten umgeht. Die packen wir in die Shownotes. Und ganz grundsätzlich ist halt in solchen Fällen ein ganz guter Tipp, ist, die Daten nicht mit sich zu führen. Ne? Also wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die nicht entdeckt werden sollen oder so, dann verschlüsselt die, packt die auf irgendeinen Server, reist ein und ladet sie dann im Land wieder herunter. Aber sie sozusagen auf Geräten bei sich zu haben und dann diese Geräte nicht herzugeben oder zu löschen oder so, bereitet einem halt vielfältige Schwierigkeiten. Adrian, bin mir nicht sicher, hat sich zu europäischen Let's Encrypt-Alternativen nochmal geäußert. Da haben wir darüber geredet, dass es halt Let's Encrypt so ein großes Klumpenrisiko geworden ist. Ne? Und wenn jetzt irgendwie eine US-amerikanische Regierung da Druck auf die aufbauen würde, was sie natürlich könnten, weil die halt in den USA beheimatet sind, dann wäre das eventuell sehr schnell sehr unangenehm. Adrian sagt, ich zitiere mal weitläufig, eine europäische Alternative zu Let's Encrypt halte ich für eine sehr gute Idee. Es hat sich zu einem systemischen Klumpenrisiko entwickelt. Weniger stark würde ich allerdings den Aspekt der digitalen Souveränität gewichten. Der Nutzen einer europäischen Zertifizierungsstelle ist weiterhin davon abhängig, dass ihre Root-Zertifikate in den Root-Stores von Google, Apple, Microsoft und Mozilla enthalten sind. Diese sind US-amerikanische Unternehmen bzw. Organisationen. Würde die europäische CA oder ihre Trägerorganisation von US-amerikanischen Sanktionen erfasst, würden diese Rootstore-Betreiber unter Druck geraten, eine Aufnahme zu verweigern oder das Vertrauen wieder zu entziehen. Die Betreiber der CA können somit europäisch sein. Die letztlich entscheidende Kontrolle über die weltweite Anerkennung seiner Zertifikate läge dennoch außerhalb Europas. Da hat Adrian sicher recht. Trotzdem scheint mir sozusagen der Spielraum, den man da hat, sehr viel größer. So eine CA zu sperren ist langsamer, weil das üblicherweise dann über Updates auf die Clients passieren muss. Sie ist einfacher zu umgehen, weil man halt selber eine CA auf Clients hinterlegen kann. Und sie ist halt also vergleichsweise leicht zu beheben oder irgendwie abzuwickeln im Vergleich zu spontan eine Alternative zu Let's Encrypt aus dem Boden zu stampfen. Das sieht Adrian natürlich genauso, ne? Er sagt, es ist halt trotzdem eine existenzielle Bedrohung für eine CA, wenn auch nur ein Rootstore-Betreiber von den Großen sie rausschmeißt. Und sein Fazit bleibt deshalb, eine europäische Alternative zu Let's Encrypt wäre für die Resilienz des Web-Ökosystems sehr sinnvoll. Für echte digitale Souveränität wäre sie aber nur ein Teil der Antwort, nicht die ganze. Da hat er, glaube ich, völlig recht. Genauso recht hat Max, der uns einen schweren Fehler in der letzten Folge nachgewiesen hat. Nein, nicht nachgewiesen. Also er weist darauf hin, dass IP over Avian Carriers, dieses Witzprotokoll vom ersten, also dass die ETF irgendwann mal an einem 1. April verabschiedet hat und das IP-Pakete über Brieftauben überträgt, tatsächlich implementiert wurde. Und zwar sagt die englische Wikipedia, dass die Bergen Linux User Group im April 2001 CPIP, Carrier Pigeon Internet Protocol, aufgesetzt hat, und das nutzte eben IPOAC, und sie haben 9 Pakete über eine Distanz von ungefähr 5 Kilometern verschickt. Jedes Paket wurde von einer individuellen Taube getragen und hat einen ICMP Echo Request, also einen Ping, enthalten, und sie haben 4 Antworten bekommen über, ich weiß nicht, 4 andere Tauben oder 4 gleiche Tauben, keine Ahnung. Ich muss aber darauf hinweisen, dass diese 5 Kilometer Distanz einen Citation Needed trägt. Also die Quellenlage ist scheinbar verbesserungswürdig. Ne? Aber fand ich lustig und hat mich ehrlich gesagt auch nie überrascht. Also natürlich hat irgendjemand diesen Witz dann so weit getrieben, dass man das auch implementiert. Und dann weiß ich nicht, Felix, kanntest du IP over Avian Carriers?
Ich habe noch nie davon gehört. Nein.
Okay. Ja, wir.
Aber
wir
haben, freut mich, dass es umgesetzt wurde.
Wir haben in der letzten Folge über die ETF und so geredet und da ging es halt auch um April-Scherze, von denen einer kam zum Tragen und dann kam natürlich auch dieses IPO bei Avian Carriers raus. Es gibt ja so einige, weil wenn ihr den RFC liest und der ist irgendwie nicht Standard Track und dann guckt mal aufs Datum, ob da nicht 1. April steht. So, und jetzt haben wir den letzten größeren Feedback-Block noch, bevor wir endlich zum Hauptthema kommen. Und zwar die CA Harika. Die kam in der letzten Folge als Tipp auf, weil es eine CA ist, die in der EU beheimatet ist, die ACMI unterstützt und scheinbar auch ganz vernünftige Preise und so hat. Das Deutsche Forschungsnetz nutzt die und damit eben auch diverse Universitäten und Forschungseinrichtungen und so. Und die Harika hatte jetzt ein Problemchen. Und zwar, das hat sie am 16. Juli bemerkt. Ich zitiere mal den Titel von diesem Problemchen. Issuance of Server TLS Certificates with IDKP Client Auth Key Purpose ID against CPCPS. Also der Hintergrund ist, dass Server-Zertifikate bald nicht mehr diese Client Auth Extension tragen dürfen, sagt Google und setzt auch Let's Encrypt um und so. Da haben wir in Folge 33 drüber geredet, weil euch das interessiert. Der Stichtag, und das hatte ich auch gar nicht mitbekommen, war der 15. Juni 2026, also dieses Jahr. Ab dann durften diese Zertifikate eben keinen Client Auth mehr haben. Das hat Harika umgesetzt. Und er hat es in seinen Certificate Practices Statements dokumentiert, dass sie halt ab dem 15. Juni keine Client Auth mehr machen werden. Dann hat aber Google den Termin verschoben, das habe ich selber auch nicht mitgekriegt. Und zwar auf den 15. März 2027, also sie haben offensichtlich da etwas mehr Zeit einräumen wollen. Auch diese Verschiebung hat Harika umgesetzt und hat aber vergessen, das CPS anzupassen. Das heißt, ab dem 15. Juni hat die Harika dann Zertifikate mit Client aus Extension ausgestellt, obwohl ihre eigenen CPS das verboten haben. Zufälligerweise, glaube ich, haben sie es genau einen Monat später gemerkt, nämlich am 15. Juli. Und das heißt, sie haben halt einen Monat lang Zertifikate ausgestellt, die nicht ihren CPS entsprechen, und zwar 66.105 Stück. Das ist natürlich unangenehm, ne? Die müssen jetzt widerrufen werden. Da kennen die Requirements vom CA Browser Forum nichts, weil die halt einfach nicht den CPS entsprechen und müssen ersetzt werden. Also erstmal muss man das CPS updaten und dann muss man diese Zertifikate ersetzen durch neue Zertifikate, die genauso aussehen wie die alten, die auch wieder Client Auth enthalten. Das ist ja noch bis März 2027 erlaubt. Aber die halt jetzt einfach nur, weil sie zu einem späteren Zeitpunkt ausgestellt wurden, den geupdateten CPS entsprechen. Und das ist halt, das hatten wir auch schon im Podcast mehrfach, dass es sehr unangenehm ist, wenn sozusagen massenweise Zertifikate widerrufen werden müssen, ohne dass es überhaupt einen technischen Grund dafür gibt, sondern halt einfach den formalen, dass sie nicht den Eigenbehauptungen der CA entsprechen. Die Harika scheint sich das auch zu denken. Die haben in diesem Bug-Report dann aufgelistet, wie oft ist es eigentlich insgesamt so schon vorgekommen. Die haben 13 Fälle gefunden, wo verschiedene CAs sozusagen technisch völlig valide und zu akzeptierende Zertifikate ausgestellt haben, die aber halt nicht den CPS der jeweiligen CA entsprochen haben und deswegen widerrufen werden müssten. Das scheint also schon langsam Dimensionen anzunehmen, dass man sich fragen muss, kann man das nicht irgendwie anders lösen? Also kann man irgendwie verhindern, dass halt die CPS von der Praxis der ausgestellten Zertifikate abweicht, ne? Wie das so ist, wenn sowas passiert, muss man sich dann unangenehme Fragen im Bugzilla dazu gefallen lassen. Die HRK ist dann normalerweise auf der anderen Seite. Diesmal ist sie halt auf der Empfängerseite von diesen unangenehmen Fragen. Unter anderem, und jetzt wird's halt besonders ouch, ne, hat das Chrome Root Programm dann auch nochmal auf die CPS geguckt und haben eine Reihe von unangenehmen Fragen gestellt. Aber haben halt auch gesagt, ich übersetze wieder, bei unserer eigenen kurzen Überprüfung von Abschnitt 7.1.2.3 haben wir offenbar weitere Verstöße festgestellt, die, wenn sie von Harika bestätigt werden, Gegenstand eines separaten Vorfallsberichts sein sollten. Und das genau so kam's, ne? Also stellt sich raus, es gibt noch eine weitere Stelle, wo das CPS halt davon abgewichen ist, was die Zertifikate der Harika de facto gemacht haben. Und es ist halt schon unangenehm, erstens, dass das passiert, zweitens, dass es einem nicht auffällt, drittens, dass es einem nicht auffällt, wenn man schon sein CPS kontrolliert, und halt viertens, dass es dann dem Chrome Root Programm auffällt, wenn die mal das CPS kontrollieren. Ne? Das ist schon, aua. Jedenfalls haben die dann am 21. Juli, also keine Woche nach dem ersten Vorfall, einen zweiten Bug eröffnet und haben mal gesagt, okay, sie haben hier im Prinzip genau das Gleiche, sie haben Zertifikate ausgestellt, die haben keine OCSP-URI enthalten. Das hatten wir ja auch schon, ich glaube in Folge 47, dass OCSP, also dieses Online Certificate Status Protocol, im Prinzip sich erledigt hat und nicht mehr verwendet wird und deswegen auch in den Zertifikaten nicht mehr enthalten sein muss. Das ist also technisch alles okay. Aber die HRG hat halt wieder ihre CPS nicht geupdatet. Die CPS haben noch vorgeschrieben, dass diese OCSP-URI enthalten sein muss. Ne? Also haben sie halt auch diese Zertifikate wieder zurückrufen müssen. Zu diesem Issue gibt es noch keinen Detail-Report, ne? Zumindest zur Aufzeichnung dieses Podcasts. Ich habe gestern Abend zuletzt geguckt. 2 Tage hat sich die HRK selber noch gegeben, darauf zu antworten. Aber zumindest laut den IT-Services von der Leibniz-Uni hier in Hannover gehören zu diesen Zertifikaten, die von dem zweiten Vorfall betroffen sind, halt leider auch Zertifikate, die sozusagen schon neu ausgestellt wurden aufgrund des ersten Vorfalls. Das heißt, da gab es halt jetzt sehr arme Sys-Admins, die in aller Hektik Zertifikate tauschen mussten, nur um dann 2 Tage später oder 3 Tage später zu lernen, wir müssen die schon wieder tauschen, weil auch die neuen Zertifikate haben nicht den geupdateten CPS entsprochen, weil es ein weiteres Update des CPS nötig war, ne? Also da hat jemand viel Spaß gehabt, nicht nur bei der HRK, sondern auch bei allen Kunden. Immerhin ein Gutes hat die Sache, soweit ich das zumindest sehen konnte. Die HRK hat jetzt ACME Renewal Information, also ARI, aktiviert. Das ist dieser Mechanismus, mit dem ACME-Clients vom Server mitgeteilt bekommen können, hey, das Zertifikat hat ein Problem, du musst es austauschen. Ne? Und wenn man einen ACME-Client mit ARI nutzt, dann sollte man eigentlich sozusagen von diesem Zertifikatstausch nicht viel mitkriegen, weil das vollautomatisch läuft. Ich glaube aber auch, dass die HRK viele, viele Kunden an vielen, vielen Forschungseinrichtungen hat und so, die entweder mit ARI nichts anfangen können oder vor allem halt auch einfach diese Zertifikate noch nicht per ACME bezogen haben. Und die haben halt jetzt ziemlich viel Arbeit für, naja, im Prinzip nichts gehabt, ne, weil die alten Zertifikate sehen genauso aus wie die neuen und waren technisch auch genauso sicher. Aber erst die neuen entsprechen halt den neuen CPS. Naja. Es gab noch einen dritten Bug-Report, den ich nur der Vorstelligkeit halber erwähnen will. Also die HRG hatte gerade echt keinen guten Lauf. Da ging es aber um Politik. Die haben scheinbar Domain-Validated-Zertifikate für Domains ausgestellt, die zu russischen Organisationen gehören, die von der EU sanktioniert sind oder zumindest zu diesen Organisationen zu gehören scheinen. Und dann kam da die Frage auf, inwieweit ist das sozusagen ein Embargo-Verstoß und inwieweit darf die HRK das oder nicht oder sollte sie und so. War eine ellenlange Diskussion, ist glaube ich auch interessant, ist aber mehr Politik als Security. Und ich würde das jetzt hier einfach mal ausklammern, weil es da auch zu keiner finalen Lösung kam. Also hat sich auch Ben Wilson von Mozilla immer wieder gemeldet und gesagt, sie haben da irgendwie noch keinen Standpunkt dazu, ob sowas okay ist oder nicht okay ist und in welchem Rahmen und so. Wenn es doch mal relevant ist, würde ich es nochmal aufgreifen. Aber hier würde ich das jetzt mal abbinden, damit es keine Harika-Folge wird.
Weißt du, wie diese CPS-Statements, die Certificate Practice Statements, also wo stehen die? Wo findet man die?
Das hängt von der CA ab, aber in der Regel ist es ein PDF, das irgendwo rumliegt. Also speziell bei der Harika zum Beispiel haben die auch sozusagen meiner Meinung nach das zweitbeste. Jede neue Version hat nicht so eine Diff-Ansicht, aber man kann auch alle alten Versionen abrufen. Und man sieht halt auch jetzt sehr schön, dass sie im Juli 2 Mal eine neue Version von diesem CPS veröffentlichen mussten. Muss es dann aber halt selber in irgendein Tool stopfen, das halt PDFs vergleichen kann, um sehen zu können. Also sie haben in dem PDF auch so eine Liste von was hat sich geändert oder so. Aber wenn man genau sehen will, welcher Wortlaut hat sich wo angepasst, dann muss man es in ein Vergleichstool stopfen oder so. Ich nehme an, das ist auch so vorgeschrieben, aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht sozusagen, welche Veröffentlichungsmodalitäten erlaubt sind oder nicht erlaubt sind für diese CPS. Ne?
Wäre ja schon irgendwie cooler, das in der Policy Language im CA Certificate für die HRK zu stehen, dass man das auch verifizieren kann, nicht wahr? Weil am Anfang hattest du gesagt, die Zertifikate sind ja eigentlich valide, aber dann eben doch nicht, weil sie der CPS widersprechen, dachte ich mir, Moment, was, also sind sie jetzt valide oder nicht? Und gut, technisch gesehen sind sie wahrscheinlich nicht valide, aber ja, wenn es kein Client checken kann, weil das in irgendeinem PDF steht, dann verstehe ich schon, dass man da ein bisschen die Augenbrauen hochzieht.
Ja, also ist es auch was, was ich mir gedacht habe, ob man nicht sozusagen diese PDFs irgendwie semi-automatisch generieren könnte, sodass es nicht dazu kommen kann, dass sozusagen in dem PDF was steht, was von der Praxis des ausstellenden Zertifizierungssystems abweicht. Ne?
Ja, so einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch, ja.
Möglicherweise fangen die jetzt mal an, darüber nachzudenken, weil, also wie gesagt, die Harika ist wieder die erste und vermutlich auch nicht die letzte, der sowas passiert. Und das ist natürlich für alle super unangenehm und super frustrierend, wenn man dann sozusagen aufgrund von so einem ja halt formalen Fehler da in dem Fall, glaube ich, sogar alle Zertifikate widerrufen muss. Ne? Das ist halt haarig.
Ja. Ja, selbst wenn man die nicht automatisch generiert, die Harika wird ja wahrscheinlich schon, bevor sie ein Zertifikat in die Welt schickt, irgendwie mal testen, ob das valide ist. Also ob das durch irgendeinen Certificate Verifier erfolgreich durchrattert. Und wenn so eine CPS-Language maschinenlesbar wäre und dann auch entsprechend überprüft werden könnte, dann wird es denen ja auffallen bei der Issuance, dass da was nicht zusammenpasst. Aber naja.
Ja. Also ich, vielleicht solltest du jetzt aufhören, sonst kriegst du demnächst Anfragen, ob du nicht hochhelfen könntest.
Oh, Anfragen nehme ich gerne. Okay. Ich weiß nur nicht, ob ich sie beantworten kann.
Genau, jetzt kommen wir aber zu einem Thema, wo du ganz sicher helfen kannst, und zwar zu unserem Hauptthema digitale Embleme. Und ich wage sozusagen meine Einleitung, du kannst ja jederzeit reinkrätschen und sagen, das stimmt ja gar nicht, ne? Aber ich fand es faszinierend, also ich fand es auch kurios einfach, dass ich da selber noch nicht dran gedacht habe. Ne? Wo kommt diese Idee überhaupt her? Was soll so ein digitales Emblem sein? Ne? Und die grundsätzliche Idee jetzt zumindest in Bezug auf IT-Security ist, dass man Ressourcen ja nicht nur verteidigen kann, sondern man kann auch einfach Angreifern sagen, bitte greift es nicht an. Und so naiv das klingt, das hat in der, zumindest in der physischen Welt, ja durchaus Präzedenz, ne? Also das klassische Beispiel ist das Rote Kreuz, der Rote Halbmond und so andere Embleme vom Internationalen Komitee von Hilfsorganisationen, sagen wir es mal so, ne? Die halt in Konfliktgebieten respektiert werden, und dann werden hoffentlich Krankenhäuser und Krankenwagen und dergleichen halt nicht angegriffen, weil sie ein großes Rotes Kreuz oder ähnlich tragen. Und die Idee ist sozusagen, könnte man sowas nicht auch im digitalen Raum haben? Und genau deswegen habe ich mir eben Felix eingeladen. Der hat sich damit sehr ausgiebig beschäftigt. Vielleicht magst du gleich mal sagen, also wer hat denn überhaupt Interesse an sowas? Wer könnte sowas brauchen? Ne? Gibt es da eine Übersicht oder eine Liste, oder ist das im Wesentlichen das Rote Kreuz?
Das Rote Kreuz ist eine Partei, die das benutzen könnte, oder die anderen Regional Branches, die es gibt, das technische Wort dafür sind die National Societies, ja. Also ich arbeite mit dem International Committee of the Red Cross zusammen, die sitzen in Genf und sind die eigene Organisation, und dann gibt es noch die Association of National Societies, und das ist so eine Umbrella-Organisation, da ist das Deutsche Rote Kreuz und das Schweizer Rote Kreuz und so weiter. Und die Organisation, die dürfen das alle benutzen, gerade wenn sie on the field unterwegs sind und irgendwie humanitäre Hilfe leisten. Aber was ganz oft übersehen wird, was ich auch erst durch das Projekt gelernt habe, mit der größte Anwender des Roten Kreuzes sind Militäre, also ist es Militär selbst, weil deren, und da ist es auch fast mit am wichtigsten, weil da die Verwechslungsgefahr am höchsten ist, ja, weil das Militär hat Militärkrankenhäuser und die haben ihre Militärärzte, die dann im Kriegsfall im Einsatz sind, an der Front, ja, und die benutzen das die Physical Emblems, Red Cross, Red Crystal, Red Crescent, benutzen die mit am meisten, ja.
Apropos Red Crystal, ne, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass es existiert, und dann dachte ich, als ich es gelesen habe, klang das so esoterisch, aber es handelt sich im Prinzip um so eine große rote Raute. Ich nehme an, einfach um sozusagen ein Symbol zu haben, das nicht irgendwie religiös aufgeladen ist, oder?
Ja, korrekt, ja. Das ist, also jetzt Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Moment für einen Disclaimer. Also dieses Thema verbindet sich schon ein bisschen mit internationalem Völkerrecht und anderen Legal Aspects. Und ich bin kein Rechtsanwalt, ja. Also wann immer ich jetzt hier sage, ja, also das internationale Recht schreibt vor, es kann sein, dass ich da kleine Fehler mache. Ich gebe da meistens weiter, was ich meinen Kollegen beim ICRC Summit de Cunha erklären höre. Er ist der Legal Lead von dem Projekt und er kennt diese ganzen Sachen im Detail. Habt etwas Nachsicht mit mir, wenn ich vielleicht etwas nicht ganz korrekt ausdrücke.
Ja, da haben unsere Hörer und Hörerinnen sicher nachsehen. Das müssen sie auch mit Christoph und mir regelmäßig haben. Und wir reden dann über Aspekte, von denen wir Ahnung haben sollten. Du hast ja hauptsächlich von der technischen Seite Ahnung. Trotzdem ist es natürlich so, und das hat, glaube ich, auch, also ist, glaube ich, nicht zu trennen von diesen Rechtsaspekten vollständig, weil natürlich ein Grund, warum diese Symbole funktionieren, ist, dass es halt einfach verboten wäre, sie zu missachten, nicht wahr?
Ja, also das kommt drauf an, an welchen Audience man da denkt. Also das internationale Völkerrecht, ich glaube, das Wording ist da, ja, und hier, ich fische wieder slightly out of my own pond. Also das internationale Völkerrecht sagt, gibt specific protections an specific entities, die for specific purposes, insbesondere humanitarian purposes. Ich drifte manchmal ins Englische ab, ich hoffe, das ist okay. Also so ein Krankenhaus, das verfolgt einen humanitären Zweck und deswegen ist es nach internationalem Völkerrecht besonders geschützt und es ist ein besonders schweres Vergehen, es anzugreifen. Und das Wording da ist, aber eigentlich, es ist eigentlich eine positive obligation. Man muss es, you have to respect and protect it, so steht das da im Gesetz. Also du musst es respektieren und aktiv beschützen. Ja, und wenn man etwas angreift, dann ist das Gegenteil von beschützen, deswegen darf man das nicht. Aber es sind nicht so viele Leute ans internationale Völkerrecht gebunden. Es sind, glaube ich, nur State Actors. Ja, viele der Normen des internationalen Völkerrechts sind dann aber auch nochmal kodifiziert in den jeweiligen nationalen Gesetzestexten. Also ich habe da jetzt den Paragraphen nicht zur Hand, aber ich bin mir recht sicher, dass es nach deutschem Gesetz ein ähnliches Vergehen wäre, wie es auch im internationalen Völkerrecht kodifiziert ist, da etwas, was dieses Emblem hat, eben anzugreifen. Ich glaube schon, dass die Kraft dieser Embleme jetzt nicht nur dadurch kommt, dass es nach internationalem Recht verboten ist, die Dinge anzugreifen, sondern dass es schon auch aus dem Konsens rührt, dass wir das alle für eine gute Idee halten, das besonders zu bestrafen. Ja, also meine Hoffnung ist, ja, dass es schon ein Konsens unter der Menschheit gibt, dass es einfach schlecht ist, Krankenhäuser anzugreifen. Und wenn du diesem Konsens unterstützt, dann ist das Signal, ja, das wird oft auch falsch verstanden, das Rote Kreuz ist gar nicht das, was einem Krankenhaus beispielsweise den besonderen Schutz verleiht. Das Krankenhaus hat diesen besonderen Schutz nach internationalem Recht. Das Rote Kreuz ist ein Signal für diesen Schutz. Ja, es informiert dich darüber. Der Schutz ist da, ob das Rote Kreuz da ist oder nicht.
Also du meinst, ob das Symbol da drauf ist oder nicht.
Genau, ob die Flagge hängt oder was auch immer. Ne? Ja, das ist komplett irrelevant für den Status nach internationalem Recht des Krankenhauses. Es ist einfach nur das Signal an dich, dass du bitte dieses Krankenhaus respektieren und beschützen sollst. Ja? Und dieses Signal kannst du natürlich als Aufforderung verstehen, auch wenn du nicht ans Recht gebunden bist. Und ich glaube, für viele von uns, also ich spreche für mich selbst, ich glaube, ne, das hat schon ein, ja, das berührt schon einen überrechtlichen Konsens, glaube ich, dass das eine gute Idee ist.
Ja, ich meine mich zu erinnern, dass es auch schon Fälle gab von Ransomware-Gruppen, die Krankenhaus-IT angegriffen haben und dann gesagt haben, mehr oder weniger so, oh sorry, wir haben nicht realisiert, dass das Krankenhaus-IT ist und, glaube ich, den Schlüssel sogar rausgerückt haben und so. Ne?
Ja, ja, das ist, also wir müssen da, das Projekt im Moment richtet es sich vornehmlich, weil es eben noch in der Anfangsphase ist, auch wenn es schon ein paar Jahre dauert, richtet es sich vornehmlich an die IHL, also ans internationale Völkerrecht. Ich werde das jetzt öfter als IHL abkürzen, das kann passieren.
Also International Humanitarian Law.
Genau, International Humanitarian Law. Ich dachte, ich spreche mal das Akronym aus. Später, es wird mir bestimmt nämlich nochmal rausrutschen. Wo waren wir? Ah ja, genau, im Moment ist unser Fokus schon, ja, das ist für die Authorized User in einem Fall, wo IHL anwendbar ist, für Leute, die unter IHL fallen, so, also schon sehr narrowly scoped auf den klassischen IHL-Use-Case. Aber ich persönlich hoffe durchaus, dass wenn so ein Symbol existiert, dass es auch außerhalb des strengen Legal Scope vom IHL Anwendung finden kann. Zum Beispiel, weil es eine nicht vernachlässigbare Anzahl an Ransomware-Gangs gibt, die das respektieren. Ja, vielleicht weil sie den Humanitarian Cause respektieren. Vielleicht, weil sie ungewollte Aufmerksamkeit umgehen wollen, was weiß ich. Aber die Hoffnung besteht schon, dass es auch außerhalb dieses Kontexts Wert hat.
Ja. Wir sind jetzt schon voll in sozusagen diesem, dem Fokus auf humanitäre, also den Schutz von humanitärer Infrastruktur. Ich wollte nur kurz das sozusagen erwähnen, für diese digitalen Embleme gibt es durchaus auch, also es gibt sozusagen andere Vorlagen aus der physischen Welt und entsprechend auch Ideen, dass man auch andere Dinge im Digitalen dann mit solchen Symbolen versehen könnte. Klassisches Beispiel ist sowas wie die Presse, die ja auch einen gewissen Schutz genießt, ne? Und Reporter in Konfliktgebieten haben ja dann oft so irgendwie große Press auf sich draufstehen und so. Da gibt es natürlich die Idee, dass man sowas auch irgendwie ins Digitale ziehen könnte. Was ich auch ganz interessant fand, es gibt scheinbar die Idee, man könnte sowas wie diplomatische Post, die ja sozusagen auch markiert wird, ins Digitale heben, dass die sozusagen dann nicht durchsucht werden soll und so. Also es gibt viele Ideen, was man mit so digitalen Emblemen machen könnte. Aber du bist ja, glaube ich, stark in diesem humanitären Ding drin und deswegen werden wir uns auch darauf fokussieren, ne?
Ja, genau. Ja, ich arbeite an den Recognized Emblems an der IHL. Das sind insbesondere Rotes Kreuz, Roter Kristall, Roter Halbmond und dann gibt es noch das Blue Shield für die Protection von Cultural Property. Es gibt die Civil Defense Sign, ja, das ist für, ja, so für Zivilschutzmaßnahmen und für Dangerous Forces. Das sind meistens Nuclear Power Plants und Deiche oder Dämme. Da zeigt das, dass man, wenn man hier einen Angriff starten würde, man eben Dangerous Forces unleashed, ja, also bitte mach's nicht. Zu den anderen Use Cases, die du gesagt hattest, ich finde, also, ja, die kamen zutage, als wir angefangen haben an der IETF an dem Projekt zu arbeiten, weil es da eben andere Participants gab, die sagen, oh cool, die arbeiten an digitalen Emblemen, ich arbeite auch an digitalen Emblemen, das sind meine. Ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir da einer Wortverwirrung aufliegen, weil zum Beispiel jetzt bei Diplomatic Pouches, die hast du genannt, ja. Also das ist auch wichtig für unser Projekt, weil bei dem Digital Emblem Project, das das ICRC hier vorantreibt, da geht es nicht darum, die existierenden Symbole zu digitalisieren, ja. Es geht nicht darum, die Flagge auf dem Krankenhaus durch einen QR-Code zu ersetzen. Und es gibt dafür mehrere Gründe, aber ich glaube, gerade unter IT-Lern ist das, ja, also manchmal sind IT-Ler ja diejenigen, die sich der Digitalisierung in manchen Bereichen auch am vehementesten widersetzen. Und ich vielleicht kann ich da hier an die Intuition appellieren, dass das auch hier vielleicht nicht so eine gute Idee wird. An der IETF hat ein aktiver Participant da mal das gute Beispiel gebracht. Wollen wir wirklich, dass die Drohne, bevor sie ihre Bombe abwirft, nochmal einen QR-Code scannt und dann Public Key fetcht? Oder wollen wir es vielleicht nicht digitalisieren? Und ja, also bei uns geht es wirklich darum, das Rote Kreuz als Flagge, das existiert und es kann in der physischen Welt wunderbar, es funktioniert toll und es kann wunderbar signalisieren, dass ein Physical Asset, das ist jetzt so ein bisschen eine trockene Sprache, ja, aber es kann auch ein Mensch sein, ne, dass ein Mensch oder ein Gebäude oder ein Fahrzeug eben einem humanitären Zweck verfolgen und deswegen besonderen Schutz genießen. Aber im Internet kannst du das einfach nicht. Ne? Das geht nicht. Du kannst das heute nicht signalisieren und es geht uns darum, dieses Signal zu übertragen in eine neue Domäne, in der eben kein Signal existiert und nicht existierende Signale zu digitalisieren. Und bei Diplomatic Pouches beispielsweise, gut, ich weiß nicht, ob es da auch digitale Diplomatic Pouches gibt, aber eigentlich ist das ja, also das ergibt ja gar keinen Sinn, weil in der digitalen Welt hast du ja nicht das Problem einer Border-Kontrolle von einem Diplomatic Pouch. Ne? Also das geht ja, glaube ich, darum, da diese diplomatische Post, die muss in ein Land rein und dafür musst du durch die Grenzkontrolle des Landes und an der Grenzkontrolle möchtest du sagen, hey, das ist diplomatisch geschützt, guck da nicht rein. Wenn ich das jetzt digital, wenn ich mir jetzt auf digitale diplomatische Post gucke, verschlüssel sie doch einfach, dass da halt wirklich keiner rein kann. Ja, da brauchst du das Signal ja gar nicht. Ja, also das Signalisieren einer so Diplomatic Pouch, das als in einer irgendwie digitalen Art und Weise, das halte ich für ein komplett anderes Problem. Da musst du dann gucken, dass dein digitales Signal irgendwie auch sicher gebunden ist an diesen Bag, der da vor dir liegt, ja, dass das nicht kopiert werden konnte und so. Dann musst du da den Inhalt beschreiben, ja. Bei uns geht's eher darum, einen Server zu beschützen. Ne? Du möchtest einfach, dass jemand jetzt nicht die neueste Log4j-Vulnerability auf deiner Datenbank ausnutzt, weil sie zu einem Krankenhaus gehört.
Weil er sozusagen, wenn er diesen Server gerade hackt oder so, dann halt wir kommen gleich dazu, wie, aber auf eine irgendwie gestaltete Variante eines Roten Kreuzes sozusagen stößt und merkt, oh, den Server vielleicht nicht. Ne? Aber bevor wir sozusagen zur technischen Ausgestaltung kommen, würde mich noch interessieren, also du hast gesagt, die Symbole funktionieren so wunderbar, rein intuitiv. Also gerade jetzt in so, ich meine, das Problem im digitalen Feld ist ja, dass es da nicht so eine geografische Begrenzung gibt, ne, wo ich sagen kann, na gut, hier sind halt folgende drei Akteure irgendwie lokal relevant und die drei halten sich dran, sondern jeder kann im Prinzip überall agieren. Also besteht nicht die Gefahr, dass ich sozusagen nur Ziele markiere. Also es gibt natürlich irgendwo auf der Welt Leute, die einfach keinerlei Wertmaßstäbe mit uns teilen und dann halt sagen, na wieso, das ist ja sozusagen besonders empfindliche Infrastruktur. Ist es nicht ein Risiko zu sagen, naja, da pinsel ich jetzt sozusagen ein digitales rotes Kreuz drauf und dann weiß ja nicht nur irgendwie mein Konfliktpartner hier lokal, sondern alle Welt weiß dann, na das ist aber sehr empfindliche Infrastruktur.
Ja, also das Risiko besteht sicher. Wir versuchen das, also zum einen versuchen wir das zum Adressieren, zum anderen finde ich, muss sich aber noch zeigen, ob das dann wirklich der Fall sein wird, ja. Ich weiß, also mir fällt es schon schwer, sich jetzt einen Akteur auszumalen, der einmal alle Krankenhäuser der Welt indexieren möchte, um die dann gezielt lahmzulegen. Kann schon sein. Aber uns ist es, also wir adressieren dieses Risiko im technischen Design, indem wir das dezentral gestalten und indem wir versuchen, das Emblem nur an Orte zu tun, wo du das Asset schon gefunden hast. Ja, also uns geht es nicht darum, dir zu sagen, hey, übrigens, du hast vielleicht überlegt, morgen einen Ransomware-Angriff zu starten. Hier hast du eine Liste von allen Krankenhäusern, die du bitte nicht angreifen sollst. Ne? Die Idee ist, wenn du bereits ein Ziel hast und du die Vulnerability vielleicht schon gefunden hast, weil du irgendeinen Scan laufen lässt, ne? Also du kennst gewisse Aspekte von deinem Ziel, dann wollen wir dir eine Möglichkeit geben zu überprüfen, ob es eben unter IHL geschützt ist oder nicht. Damit genau solche Mars-Scans nicht, also wir wollen solche Mars-Scans nicht, nicht aktiv ermöglichen.
Also sozusagen ein bisschen das Äquivalent zu der Tatsache, dass ich in der physischen Welt an diesem Objekt schon relativ nah dran sein muss, um halt zu sehen, ob es ein Emblem trägt oder nicht. Ne?
Genau, ja. Deswegen, also es wurde viel diskutiert, ob es irgendwelche zentralen Datenbanken gäbe. in denen das drinstehen soll und um genau, ja, wir wollten genau sowas verhindern und deswegen soll es keine zentrale Datenbank geben. Das kommt dann auch in der Designphilosophie von anderen Aspekten wieder, aber das ist ein Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, das komplett dezentral zu gestalten.
Ja. Zwei andere Gefahren, die ich in so einem Bericht vom ICRC noch gefunden habe, ist einmal die Option von unautorisierten Nutzern, also dass jemand einfach auf sozusagen eigene Infrastruktur, die diesen Schutz gar nicht verdient, solche Symbole oder solche Embleme anbringt. Ich glaube, da können wir dann gleich ausführlich darüber reden, wenn es ums Technische geht, weil ihr das ja abfangt oder zumindest versucht, auf technischer Ebene abzufangen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ein anderer Punkt, wo ich jetzt nicht weiß, ob ihr das irgendwie abfangen könnt oder nicht, ist, dass das Risiko besteht, du hast vorhin schon gesagt, diese Objekte, was auch immer, ne, Entitäten verdienen diesen Schutz oder stehen unter diesem Schutz, unabhängig davon, ob sie so ein Emblem tragen oder nicht. Ne? Also ich darf ein Krankenhaus nicht angreifen, auch wenn kein großes rotes Kreuz auf diesem Krankenhaus gepinselt ist. Jetzt ist es so, dass momentan ich im Digitalen halt einfach sozusagen keine Embleme habe und wenn ich als Angreifer irgendwie sicher gehen will, ich lege ja nicht gerade Krankenhausinfrastruktur lahm, muss ich mir halt die Infrastruktur angucken. Und das ICRC sieht das, das Risiko, dass wenn ich anfange, wenn manche Entitäten anfangen mit Emblemen zu arbeiten, dass dann Angreifer halt alles angreifen, was kein Emblem trägt, also sozusagen den Umkehrschluss ziehen und sagen so, ich muss jetzt nicht mehr gucken, wo bin ich hier eigentlich? Ist es eventuell Infrastruktur, die gar nicht angegriffen werden sollte, sondern ich gucke einfach, sehe ich ein Emblem und wenn nein, dann wird angegriffen. Ist das ein Risiko, was ihr irgendwie abfangen könnt oder?
Ich glaube technisch nicht wirklich, ja. Also das Digital Emblem ist ja wir vergleichen es oft mit einem Stoppschild, ja. Also das Stoppschild sorgt auch nicht dafür, dass dein Auto an der Kreuzung anhält. Du musst schon noch selbst anhalten. Und deswegen es gibt viele Motivationen, aber die Hoffnung ist schon auch, dass durch die Existenz eines solchen Digital Emblem, dass man dann auch eine gewisse Awareness schafft auf dem Diplomatenparkett werden sie gerne Cyber Operators genannt, weil man Attacker und so nicht so mag. Also, dass man eine gewisse Awareness schafft unter den Cyber Operators, dass internationales Völkerrecht etwas ist, das sie respektieren sollten und worauf sie darauf achten müssen. Ja, und dass dieses Digital Emblem sowohl praktisch in deinem Alltag dir hilft, diesen Schutz zu erkennen. Also, es gibt dir eine neue extra Möglichkeit zu erkennen, ob etwas diesen Schutz genießt. Aber auch eben darüber hinaus, ne, die Existenz des Emblems kann auch Awareness schaffen, dass ja internationales Völkerrecht wichtig ist und zu respektieren gilt. Und in so einem, da wird es auf jeden Fall eine Education oder wie nennt man so ein Public Education geben, wo man dann eben Leuten sagt, hey, internationales Völkerrecht ist wichtig, auch für euren Alltag, respektiert es, das bedeutet es, sind die Dinge, die ihr tun müsst. Und ich glaube, Teil dieser Appelle wird es dann sein, zu sagen, ja, übrigens, also nur weil etwas kein Digital Emblem hat, heißt es nicht, dass jetzt freie Bahn mit Marzipan gilt und dass ihr machen könnt, was ihr wollt. Ja. Also das sehe ich eher als soziales Problem, denn als technisches Problem, das aber auf jeden Fall adressiert werden muss.
Das passt ganz gut zum nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, weil also was ich mir halt gedacht habe, lustigerweise, also ich dachte mir das erst im Digitalen und so, naja, also woher, also was ist denn so ein Emblem? Na, wenn das jetzt ein JPEG von einem großen roten Kreuz wäre, dann würde ich das erkennen, aber darauf wird es ja nicht rauslaufen. Also wie stelle ich sicher, dass die, wie hast du es genannt, nicht Attacker, sondern Cyber Operators, überhaupt das Emblem als solches erkennen, ne? Und es dann kennen. Ne? Mir ist dann selber aufgefallen, also diesen Red Crystal habe ich vorhin schon gesagt, das Blue Shield habe ich auch jetzt erst aus der Wikipedia gelernt, also ich wusste gar nicht, dass es existiert. Ne? Aber ich nehme an, die Antwort wird jetzt sein, dass das muss man eben also mit sozialen Maßnahmen, mit Schulungen oder so irgendwie voranbringen.
Genau, ja. Ja, im Internet gibt es keine Response ohne eine Query, ja. Also es gibt kein Analog zum, die Flagge hängt da auf dem Gebäude und du siehst sie halt. Das gibt es nur, wenn du zurückfällst auf so eine Human Interaction. Du gehst auf eine Website und dann ist das Erste, was du siehst, das Rote Kreuz-JPEG, wie du es gesagt hast. Da funktioniert das noch. Aber wenn wir jetzt von so Cyber-Attacks sprechen, da geht ja keiner auf eine Website. Ne? Also das ist alles automatisiert. Und selbst wenn man das irgendwo reinschmuggeln könnte, in irgendein, zum Beispiel haben wir mal überlegt, HTTP-Header, ja, da kann man, dann machst du irgendeine HTTP oder auch HTTPS-Verbindung zu irgendeinem Server, dann in den Headers bekommst du das Emblem. Passt wunderbar, dann kriegst du es doch irgendwie automatisch, aber du musst es parsen und du musst den Header-Type kennen und so, also es braucht immer irgendeine Art von Adoption oder Buy-in auf Seite der Cyber-Operators. Da kommen wir nicht drum herum und genau deswegen muss das Teil von Schulung, von Outreach, von sonst was sein.
Genau. Zwei andere Sachen, die wir jetzt, glaube ich, schon abgehakt haben, ist, also da kommen wir gleich dazu, wie ihr das technisch machen wollt, aber ihr also ich muss irgendwie wissen, dass das Emblem echt ist, also dass sich da nicht jemand mit einem Emblem schmückt, der das gar nicht tragen darf. Was ich mir da gedacht habe, ist das was in der Realwelt habe ich dieses Problem ja auch. Also niemand hindert ja mich, auf mein Fahrzeug ein großes rotes Kreuz zu pinseln. Trotzdem scheint es ja zu funktionieren. Also diese Symbole sind nicht wertlos geworden, weil sie halt überall sind.
Ja, das ist ein guter Punkt. Die Frage habe ich mir auch gestellt, warum brauchen wir solche extra Authentication Mechanisms in der digitalen Welt? Und ich glaube, der Grund ist, dass Fraud im Digitalen einfach viel günstiger ist und dass es viel wahrscheinlicher ist, dass du mit Fraud einfach dich davon stehlen kannst, ja. Gerade wenn ein digitales Emblem nicht authentifiziert wäre, könntest du ja zum Beispiel ohne weiteres sagen, wenn wir es jetzt sagen, wir tun es ins DNS und es hat keinerlei Authentication, nichts, keine Sicherungsmechanismen, dann sagst du, du hast da bei meinem Name ein Digital Emblem Record gefunden? Nee, sorry, das war nicht ich, das war der Active Network Attacker, der da ein bisschen Cache Poisoning oder die das einfach da per UDP noch mit reingeschummelt hat. Ne? War nicht ich, Und selbst wenn du es warst, was sind die Chancen, dass du dann noch erwischt werden kannst, je nachdem, in welcher Jurisdiction du bist. Ja, also Fraud ist im Internet deutlich günstiger als in der echten Welt. Er skaliert viel besser. Und deswegen wollen wir da Verteidigungsmechanismen mit einbauen. Wenn du jetzt zum Beispiel, also in der physischen echten Welt, da hast du immer eine Person, die irgendwie ihr eigenes, also Leben klingt jetzt vielleicht ein bisschen viel, weil sie ist mein Leben jetzt nicht im Sinne von, dass sie vielleicht sterben würden, ja, aber du exponierst dich schon selbst, ne? Jetzt in dem Truck, von dem du gesprochen hast, der Truck hat einen Fahrer, ja, und der Fahrer hat das Risiko, dass er durch eine Grenzkontrolle fährt, und wenn da Waffen hinten drin sind und er ein rotes Kreuz drauf gemalt hat, dann hat der Fahrer ein echtes Problem. Ja, und ich glaube, diese Stakes, die du in der echten Welt hast, die hat man in der digitalen Welt eben nicht so. Und deswegen wollen wir da auch Sicherheitsmechanismen einbauen.
Ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Erzähl doch mal, wie genau wollt ihr das eigentlich machen? Also es gab ja verschiedene Vorschläge, aber ich glaube, du warst maßgeblich eben an einem beteiligt, der sich ADEM nennt. Ich weiß nicht, ob du zu Alternativen, oder vielleicht kannst du auch sagen, was ihr sozusagen beschlossen habt, nicht zu tun, aber dann eben auch erklären, wie ADEM die Sache angeht. Ne?
Ja, der Negative Design Space ist schon relativ groß. Interessanterweise würde ich sagen, kommen die größten Komplikationen durch ein Requirement, über das wir noch gar nicht drauf gesprochen haben. Wir nennen das Covert Inspection oder neuerdings auch Undetectable Validation. Da geht es darum, dass man nicht sehen soll oder nicht bemerken soll, ob jemand mit dem Emblem interagiert. Aber dazu später erstmal zur Sicherheit selbst. ADEM ist schon ein relativ konservatives Design, würde ich sagen. Wir haben, also was sind denn die so, wir haben Security-Ansprüche, ich glaube, die sind relativ intuitiv. Es gibt aber noch ein paar weitere Ansprüche. die sich aus dem internationalen Völkerrecht ergeben. Zum Beispiel muss man von der Competent Authority, das ist meistens ein Staat, muss man autorisiert werden, wenn man das Emblem verwenden möchte. Es gibt dann immer so extra Klauseln in Notfällen, ne? Also jetzt denken alle, aber kann doch das Rote Kreuz auf eine Flagge pinseln und dann aufs Gebäude hängen. Ja, es gibt immer so Ausnahmen für Notfälle, aber so im Grundsatz braucht man eine Autorisierung. Und die bringt uns dann gleich zu einem sehr natural certificate-based approach, ja, wo du hast irgendeinen, wir nennen sie Emblem Issuer, der hat wir konzentrieren uns gerade auf Domains, weil man mit Domains sehr viel abdecken kann. Der hat irgendein Digital Service, der hat einen Domain Name. Da soll er ein Emblem für issuen, das signed er, da hat er einen Key und dieser Key hat dann ein Zertifikat von der entsprechenden Competent Authority oder auch von noch anderen Authorities. Also dann gibt's eine Certificate Chain, die sieht ein bisschen anders aus als beim WebPKI, weil wir im Allgemeinen wollen wir mehrere so in Anführungsstrichen Root CAs unterstützen und nicht nur so eine Kette nach unten haben. Gibt da also so leichte Unterschiede, aber die Idee ist, glaube ich, klar. Dann ist es aber wichtig, dass das Digital Emblem dezentral funktioniert. Es soll sowohl dezentral funktionieren für die Anwender, also wir wollen, dass diejenigen, die ihre Infrastruktur mit einem Digital Emblem markieren, das selbst machen. Oder, also sie können auch einen Provider benutzen, ja, aber die Autorität liegt schon bei ihnen. Du musst nicht irgendwie einen Eintrag in der Datenbank erstellen, sondern ne, auf deiner Infrastruktur soll das Digital Emblem irgendwie laufen. Der Grund ist, wie wir schon vorhin besprochen hatten, es soll irgendwie Indexing for free vermieden werden. Ja, also das soll nicht irgendwie einen zentralen Punkt geben, wo du alle Emblems findest. Und wir möchten auch, dass die Emblem-Issuers ein Emblem entfernen können von ihrer Infrastruktur. Aus welchem Grund auch immer. Ja, vielleicht denken sie, hey, im Moment bin ich Teil einer Gruppe, die eher riskiert, getargetet zu werden, wenn sie ein Emblem hat. Aus welchen Gründen auch immer. Es kann ja schon sein, dass ne, das wird sich von Use Case zu Use Case unterscheiden. Da wollen wir den Leuten die Kontrolle geben. Und es ist auch dezentral in der Root, in Anführungsstrichen, Root-CA-Auswahl, ja, die letztendlich die Authorities sind Staaten, und wir wollten ein System vermeiden, in dem die USA und China und Russland oder eine Pick Your Favorite Three, also in denen sich diese Staaten einigen müssen, jetzt wie das denn funktioniert mit dem digitalen Emblem. Jeder Staat soll die Möglichkeit haben, innerhalb seiner Kompetenzen einfach frei Leute zu autorisieren, wie er lustig ist, ohne da jetzt nochmal sich absprechen zu müssen mit anderen Staaten. Und deswegen sind wir bei so einer Art Reputation System angelangt, um eben das System authentic and accountable zu gestalten. Also wir benutzen noch die CT-Infrastruktur, um von Authorities, aber auch von Emblem Issuers zu verlangen, dass sie sich committen dazu, dass das ihr Key ist, damit du nachher sagen kannst, hey, schau mal, also ich habe hier dieses Emblem gefunden, das war auf einem, in Anführungsstrichen, Panzer, also wird ja nicht wirklich ein Panzer sein, aber irgendetwas, was eben kein Emblem tragen durfte, und dann möchten wir, dass in dem Emblem so ein Cryptographic Paper Trail ist, dass du eben sagen kannst, hey, und du hast das autorisiert, ja, und das hätte nicht passieren dürfen. Und die Authorizing Party soll dann eben keine Möglichkeit haben zu sagen, oder ein paar, so wenig Möglichkeiten wie möglich zu sagen, das war gar nicht ich, das war mein Hund, der das Emblem gesigned hat.
Um vielleicht sozusagen mal an einem Beispiel, das eine ist rein technisch, korrigiere mich, es soll ja so laufen, dass diese Emblems, das sind JSON Web Tokens.
Genau, im Moment, ja. Das, woran ich gearbeitet habe, ist gut, dass du es erwähnst, ist ADEM. Das ist ein Prototyp für das Digital Emblem. Der ICRC hat das so als Candidate Prototype ausgewählt. Ich nehme schon an, dass wir sind jetzt an der ITF und arbeiten an der Standardisierung von Digital Emblems. Ich nehme schon an, dass sich das Design verändern wird. Weil man, wenn man an der ITF ist, eben gewisse Freiheiten hat, das Internet zu verändern, ja, die man in seinem Büro in Zürich als Forscher nicht so hat. Uns war es für den Prototyp wichtig, etwas zu haben, was funktioniert und was deployed werden kann. Wir werden das Design jetzt schon nochmal wahrscheinlich ein bisschen umgestalten. Zum Beispiel benutzen wir im Moment, du hast gesagt, im Moment sind es JSON Web Tokens. Und die kommen DNS Text Records, weil es die eben gibt. Da kann man reintun, was man will. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einen neuen Record Type geben wird. Zum Beispiel für Digital Emblems. Ich glaube, hoffentlich wird der ein bisschen allgemeiner sein und nicht nur special auf Digital Emblems. Es gibt eben einfach im Moment keinen Record Type, der das, was wir tun, gut tut. Dafür, ja, könntest du einen neuen gebrauchen, aber der könnte dann auch für andere Zwecke verwendet werden. Was war mein Punkt? Ah ja, JSON Web Tokens, genau, und da überlegen wir zum Beispiel, vielleicht ist dann CBOR besser, das passt dann besser zum DNS Wire Format, also CBOR ist, und das CBOR ist ein bisschen einfacher für Signatures, weil das ist so ein, CBOR steht für Concise Binary Object Representation, ist sowas ähnliches wie ein JSON, aber eben binär und deswegen leichter zu sign, ne? Du musst dir nicht erst überlegen, wie du das JSON serialisierst, weil es ja viele verschiedene äquivalente JSON-Formats gibt. Ja, also da gibt es ein paar Probleme, die dann wegfallen, jetzt wenn wir Richtung Standardisierung gehen. Aber was war deine Frage? Du hattest JSON Web Tokens erwähnt. Ich bin ein bisschen abgeschweift.
Nee, ich wollte, ich habe mir jetzt gerade nebenbei mehrere Fragen aufgeschrieben, um die Punkte aufzusammeln. Ne? Aber also das eine, was ich nochmal eingehen wollte, ist, du hast gesagt, naja, ihr wollt also mehrere CA-Routes haben, damit eben nicht irgendwie halt, also damit es halt nicht eine Spitze gibt, auf die sich dann irgendwie alle Konfliktparteien einigen müssen. Ich mach's mal mit einem Beispiel, um zu gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Also angenommen, ich bin jetzt ein Krankenhaus von Staat A und ich werde jetzt attackiert von oder meine Infrastruktur wird attackiert von irgendwelchen Cyber-Operators von Staat B, dann wäre sozusagen die Idee, dass mindestens eine CA-Route von Staat B akzeptiert wird und die aber auch mein Emblem irgendwie validiert oder. Also wie soll die Kooperation sozusagen so zwischen Akteuren, die sich ja eigentlich, also die eigentlich nicht kooperieren, ne? Wie soll das funktionieren? Wie funktioniert das mit diesen verschiedenen CA-Routes, dass sozusagen die dann von so einem Angriff absehen?
Ja, also die Hoffnung ist, es gibt an der IHL das Konzept der Competent Authority, von der musst du eine Authorization haben, um das Emblem auf deine Infrastruktur zu tun. Die brauchst du in jedem Fall. Unsere Hoffnung ist dann aber, dass sich hoffentlich so ein paar unabhängige Authorities herauskristallisieren. In einem Konflikt zwischen Staat A und Staat B wären zwei Natural Choices eben Staat A und Staat B selbst, ja. Und die Idee wäre, dass Staat A und Staat B in ihrer Authorization gar nicht kooperieren müssen, sondern in unserem Fall ging es darum, dass das Krankenhaus oder irgendeine Umbrella-Organisation, das kann man dann schon noch gucken, wie man das konkret ausgestaltet, also muss nicht jedes Krankenhaus einzeln genau autorisieren, aber es gibt dann eine Umbrella-Organisation, die selbst eben nur Protected Purposes verfolgt, also die so, ja, weiß ich, die irgendeine nationale Gesellschaft vielleicht, die sich um alle Krankenhäuser kümmert, ja, die würde dann zu Staat A gehen und sagen, hey, ihr wisst doch, wir machen hier das mit den Krankenhäusern, wir dürfen noch dafür Emblems an die anbringen, gebt uns bitte eine Authorization, dann kriegen sie die und dann gehen sie auch zu Staat B und fragen die genau das Gleiche, ja, und Staat A und Staat B müssen dann nur auf diese Organisation gucken und schauen, okay, dürfen die das? Ne, machen die Schmu mit so, haben wir Angst, dass die Schmu machen mit den Emblemen, dann kann man auch so Constraints machen, so Certificate Policy mäßig, das ähnlich wie es das im Web PKR auch gibt, dass eben Staat A und Staat B gar nicht direkt kooperieren müssen.
Okay, aber sie müssen sozusagen, also es muss halt irgendwie so eine Organisation geben, wo auch der Angreiferstaat sozusagen sagt, okay, ich vertraue darauf, dass eure Embleme, dass ihr sozusagen Embleme nur auf Sachen anbringt, wo sie vorgesehen sind, ne, wo es vielleicht auch einfach in meinem Interesse liegt, sowas nicht anzugreifen.
Ja.
Und ich nehme an, er kann das irgendwie kontrollieren, oder?
Also er kann es nicht kontrollieren im Sinne von, man kann natürlich out of band Auditing-Mechanismen einsetzen. Also die können sich natürlich einigen, dass jetzt die die Organisation ihnen immer alle Embleme gibt, ne, und alles sagt, wo sie das jetzt anwenden. Aber ich weiß, also ja, ich denke nicht, dass das wirkt dann wie ein redundantes System. Ich sehe da jetzt, also technisch wirkt das wie nochmal ein zweiter Digital Emblem nee. Distribution Channel. Was es gibt, ist, wenn dann Staat B ein Emblem sieht, ne, also die macht ihre Cyber Operations, die finden ein Emblem, das jetzt von dieser Gesellschaft da autorisiert wurde, die sie selbst mal autorisiert haben, dann ist die Idee, sie können jetzt so ein Closed Loop of Trust aufbauen, wenn sie sehen, die haben wir ja, das waren ja wir. Perfekt, da habe ich schon mal einen ganz guten Grund, das dem zu glauben. Und sollten sie dann Misuse des Emblems bemerken, also sollten sie merken, das Emblem ist auf irgendeiner Infrastruktur, die das nicht verdient, dann kriegen sie eben diesen Paper Trail und mit dem können sie dann zurückgehen zu der Organisation und sagen, ja, okay, Kinder, aber jetzt finito. Jetzt revoken wir unsere Authorization. Jetzt, was sie ja erstmal machen können, ist, okay, sorry, wir werden ab jetzt alle Embleme von euch ignorieren, weil wir leider guten Grund haben anzunehmen, dass ihr die in bad faith issued. Ja, diese Kontrollmechanismen haben wir im Blick.
Das ist, glaube ich, was du mit dieser CT-Infrastruktur angesprochen hast, ne? Also dieser Paper Trail, der mir dann sozusagen erlaubt, also oder vielleicht erklärst du das einfach mal, ne? Was hindert dann, angenommen, ich habe jetzt so ein Bad Actor, der bringt hier Embleme an auf Dingen, die gar nicht tragen sollten, dann kommt das raus und dann sagt er halt, sorry, das war ich nicht, da hat irgendjemand das Emblem kopiert oder so, oder es war gar nicht meins. Also das, glaube ich, fangen die ab, indem ihr auf diese Certificate Transparency Infrastruktur piggybackt, oder?
Genau, also grundsätzlich schon im paar Details muss ich Fußnoten dran setzen. Also wir benutzen die Certificate-Infrastruktur für Rootkey-Bindings, nennen wir das. Also jede Organisation hat so ein oder mehrere Rootkeys, muss nicht einer sein, dürfen so viele sein, wie sie wollen, die gebunden sind an den Domain-Name, der die Organisation identifiziert. Da muss man sich halt drauf einigen, welcher Domain-Name das ist, darf man einen aussuchen, ja. Und du musst dann bestimmte WebPKI-Certificates eben in der CT-Infrastruktur haben, die sagen, was dein, die sagen, was dein Rootkey ist. Ja, und dass du den benutzen möchtest, um Digital Emblems zu sein oder indirekt zu sein durch weitere Authorizations. Und das benutzen wir, damit eine Partei nicht am Ende sagen kann, hey, aber unsere Domain wurde compromised und hier hat jemand den Rootkey so reingeschwungen und das konnten wir ja nicht wissen, ne? Das war ein Angreifer. Es geht darum, dass man das CT monitoren kann, um dann solche, also wenn man angegriffen wird, dann kann man das selbst mitbekommen, ja. Und deswegen hat man die Pflicht, im Falle eines Angriffs eben den Leuten zu sagen, hey Leute, wir sind gerade, vertraut diesem Key nicht. Der stimmt, der ist an unser Rootkey gebunden, an unsere Domain gebunden. Aber das ist irgendwie passiert, wie wir es nicht wollten. Das muss man dann nochmal gucken, warum das passiert ist, ja. Aber sie können es eben sehen und sie können dann den allen Leuten sagen, das war ein Compromise, und sie haben die Pflicht, dann auch aktiv zu sagen, das war ein Compromise, das war nicht unser Key. Und solange sie das nicht machen, kannst du dann nämlich eben davon ausgehen, okay, das war wirklich der Key, ja. Ja, das ist die Idee vom CT.
Okay. Und das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, hier so, also du hast so viele Stichwörter gedroppt, ne, aber diese Covert Inspection.
Ja.
Vielleicht magst du nochmal kurz sagen, also warum brauche ich die überhaupt und wie soll die funktionieren? Ne?
Das ist auch eigentlich das, was, es ist jetzt lustig, dass wir erst so zum Ende drauf kommen. Ich finde, das ist das interessanteste Requirement. Und das macht dieses ganze Projekt so ein bisschen unique. Also gehen wir mal ein Gedankenspiel durch. Ne? Stell dir mal vor, jetzt bei dir klopft jemand am Büro an deiner Tür und fragt, Entschuldigung, ich wollte auf alles gut. Nur eine Frage. Also wäre das eigentlich ein Kriegsverbrechen nach internationalem Völkerrecht, hier auf dieses Gebäude eine Bombe zu werfen? Du würdest dich fragen, warum zum Teufel wollen sie das wissen? Ja. Und in der echten Welt ist es ja möglich, ohne dass der Gegner oder dass dein Ziel das mitbekommt, zu gucken, ob du ein rotes Kreuz siehst. Ne? da versteckst du dich im Busch oder da, weiß ich nicht, da benutzt du eine Drohne, die in der Stratosphäre schwebt oder was weiß ich. Ne? Das bekommst hin, dass dein Ziel nicht mitbekommt, dass du gerade nach dem Emblem schaust. Denn wenn dein Ziel kein Emblem hat, dann ist ja schon, also nicht in jedem Fall, aber die Chancen stehen hoch, dass du es dann angreifst. Ja, das heißt, das Digital Emblem System darf kein Signal an den Emblem Issuer senden, dass gerade das Emblem validiert wird. Oder
versucht wird, ein Emblem zu validieren und dann.
Genau, oder versucht, oder so, ne? Genau, ne? Gerade wenn du kein Emblem hast, ja, dann darfst du nicht bemerken, dass gerade jemand geguckt hat, dass du keins hast. Weil das wäre ja ein completely, also machen wir so ein Strawman-Design, ja? Sagen wir, wie funktioniert das Digital Emblem? Das ist einfach eine REST-API, okay? Ich sag's einfach, wenn du wissen möchtest, ob die Domain protected ist, dann machst du eine HTTPS-Verbindung auf zu dem Pfad da und dann guckst du, kriegst ein Emblem, ne?
Also so eine Art Well-Known-File oder irgend sowas.
Ja, ne? Zum Beispiel, ja, genau. Well-known, wunderbar, das noch leichter. Hast einfach eine Well-known-File mit dem Emblem. Es wäre ja komplett legal, als du, ich bin eine Ransomware-Gang, ich habe da meine Infrastruktur so und ich möchte nicht, dass die Polizei die runternimmt. So, die Polizei, die guckt jetzt aber nach Digital Emblems. Dann, was ich da einfach mache, wann immer ich eine Request bekomme auf die Well-Known-File, sage ich einfach, nee, hab kein Emblem, aber ich werde dich jetzt ransomwaren, weil ich Angst habe, dass du mich ransomwarest, ne? So, oder solche Dynamiken könnten entstehen. Und die wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Also das Digital Emblem darf nicht ein Honeypot werden, inadvertently. Und deswegen das Requirement, also das positive Requirement, ja, das ist, da kann ich lange drüber sprechen, Security ist so oft okay, wir sind ja in einem Podcast, da kann ich vielleicht abschweifen. Ich komme ja aus der formalen Verifikationsecke. Und was man einem wirklich da, was ich wirklich mag an formaler Verifikation, ist, dass das Denken in formaler Verifikation einen zwingt, darüber nachzudenken, welche positiven Security Guarantees wollen wir etablieren oder wollen wir garantieren. Und nicht, welche Attacks wollen wir vermeiden, ja? Weil es meistens eine unendliche Anzahl an Attacks gibt, die du nicht möchtest. Und ne? So und so, jetzt angewendet aufs Digital Emblem. Also jetzt habe ich gesagt, das Digital Emblem soll kein Honeypot werden. Okay, wie drehen wir das um? Was ist unser Positive Requirement, das wir erfüllen möchten? Das ist, jetzt wird es im Use Case Requirements Document wird es Undetectable Validation genannt, ja? Da muss man, also da gibt es noch ganz viele Fußnoten zu setzen, aber im Grundsätzlichen geht es, im Idealfall ist das Requirement, niemand darf bemerken, ob jemand ein Digital Emblem validiert. Und jetzt kann ich direkt noch einen Zusatz machen. Ganz viele denken nämlich, das ist ein Privacy- oder ein Anonymity-Requirement. Ja? Aber es ist kein Privacy- oder Anonymity-Requirement. Es könnte, also wieder überlegen wir uns wieder das Strawman-Design von vorhin, ja. Es hat andere Probleme in dem Design, warum wir das nicht machen, aber für Undetectable Validation ist es gut. Sagen wir, das Digital Emblem kommt in HTTP-Header, ja. Es geht uns jetzt erstmal nur um Websites. Websites sind wahrscheinlich gar nicht so wichtig, die werden wahrscheinlich gar nicht so oft markiert, aber ist ein griffiges Beispiel. Also wir sagen, ich möchte eine Website markieren, dann mache ich es einfach in HTTP-Header, ja. HTTP ist jetzt kein Protokoll, das die Anonymität gibt. Aber warum gibt es uns intuitiv trotzdem Undetectable Validation? Naja, du bist eine Website, du hast tausende Clients, die jeden Tag zu dir connecten und du gibst das Emblem einfach jedem. Du weißt nicht, welcher von diesen Clients das Digital Emblem möchte. Ne? Du gibst es jedem und deswegen alles gut. Du hast jetzt keine erhöhte Wahrscheinlichkeit festzustellen, ob jemand, der deine Seite besucht hat, das gemacht hat, um das Digital Emblem zu finden oder einfach um deine Website zu benutzen. Das ist ja ein Digital Service, ne? Also da geht's ja darum, dass da Clients connecten. Und du könntest jetzt, wunderbar, könntest du dir Buch führen über alle IP-Adressen oder sonst welche Identifier, die du siehst, ja? Aber das könntest du vorher auch schon. Das hilft dir jetzt nicht groß. Genau, bei Undetectable Validation geht es darum, dass du jetzt nicht sehen kannst, aha, da ist jemand, der guckt auf das Digital Emblem. Das heißt natürlich auch, dass du die Identität der Partei nicht kennen solltest, aber es geht darum, dass du die Identität der Partei nicht, oder der, ja, des Clients, du sollst die Identity des Clients nicht feststellen, als ein Client der Emblems validiert. Ne? Diese Verbindung, die darfst du nicht herstellen.
Und wie macht ihr das? Also die HTTP-Header waren ja jetzt schlechtes Beispiel sozusagen. Oder also genau. Ein gutes Beispiel, aber nicht, wie man es wirklich machen will. Ne?
Ja, es ist schwierig. Also das Gute ist, wir können in unserem Domain, in unserem Problem Space können wir annehmen, ne, wir nehmen an, dass du weißt, das Ziel existiert irgendwie, das du da hast. Ja, du bist jetzt ein Cyber Operator, du möchtest gucken, hat dein Ziel ein Digital Emblem oder nicht? Du hast dein Ziel ja schon gefunden. Ne? Also, um mal wieder in der echten Weltanalyse zu sprechen, es ist in deinem Fadenkreuz, ja? Und du weißt, da ist etwas. Und jetzt möchten wir die Möglichkeit geben, du machst ja eh irgendwie eine Form von Reconnaissance, ja? Jetzt möchten wir in dieser Art der Reconnaissance Möglichkeit geben, da naturally das Emblem eben als Byproduct zu finden. Wie macht es unser Prototyp? Unser Prototyp benutzt einfach Text Records, ja? Und Text Records werden für allerlei möglichen Dinge verwendet, nicht nur für Digital Emblems. Das heißt, wir glauben, dass die Plausible Deniability bei einer Query eines existierenden Domain Names nach Text Records dich jetzt nicht hinreichend identifiziert als jemand, der Emblems validated. Ja. Und du hast noch ein paar Layers of Indirection, durch die du da gehen kannst. Wenn du dich noch extra obfuscaten möchtest. Jetzt an der IETF zur Standardisierung, da ist gerade hier im Juli hatten wir ein Meeting, letzte Woche war es, genau. Gab es auch so ein paar Designgespräche und da hatte ein Long-Term Supporter of the Project, Tommy Jensen, der hatte eine wunderbare Idee, da bin ich nicht drauf gekommen. Und die besten Ideen sind immer die in Hindsight obvious waren, ne? Aber deswegen möchte ich jetzt sagen, das war seine Idee. Er meinte, ja, aber im DNS, da, wir können ja ich hatte immer Angst, so, wenn wir unseren eigenen Record-Type machen, ja, dann, das ist ja das Schlimmste. Also dann weißt du, ne, wenn du dann für den Digital Emblem, du hast einen Record-Type, du fragst danach und dann weiß ja jeder, naja, warum fragt er danach? Na, weil er es sehen möchte natürlich, ne? Also, aber er hatte die Idee, naja, wir können ja einfach sagen, DNS-Servers must include this record in the additional data response. Ja, also selbst wenn du einfach nur nach der IP fragst, kriegst du additional data, kriegst du trotzdem das Digital Emblem, weil der Server einfach vom Protokoll gezwungen wurde, das einzuführen. Und schon hast du die plausible deniability. Ne? Du sagst einfach, ich wollte einfach nur die IP-Adresse sehen. Ne? Das macht ja jeder den ganzen Tag. Und zufällig, was für ein Zufall, da liegt das Digital Emblem. Ja, das ist so die Idee.
Und validieren kann ich das dann, also nur um das kurz fertig zu machen, weil ich ja sozusagen mehr der Video offline halt weiß, welchen Authorities ich glaube und das kann ich dann einfach bei mir machen. Ne?
Genau, also das Digital Emblem soll so gestapelt alle Keys und alle Signatures, die du brauchst zum Verifizieren, die kommen da gleich mit. Die sind einfach dabei. Es gibt dann, du kannst dich dann entscheiden, wie du die Root Key Validation, ne, also die CT-Checks, die solltest du idealerweise noch machen. Und da gibt's jetzt mehrere Arten und Weisen, wie du dann undetectable bleibst. Also entweder sagst du, gut, CT-Queries halte ich für okay. Zum einen glaube ich, dass mein Adversary gegebenenfalls nicht die CT-Infrastruktur betreibt und das irgendwie lockt. Das könnte, also wenn du diese Assumption machst, dann ist sowieso alles gut. Die CT-Logs, die kennst du ja, ne? Die müssen ja gelistet sein und so, die kriegen sehr viele Anfragen die ganze Zeit. Du kannst auch so auf Monitors, so könntest du auf cert.sh gehen und da gucken, da gibt's, oder, ja, also die CT-Checks, die musst du noch machen. Da kann es gewisse Risiken geben, über die wollen wir einfach transparent sein und sagen, das ist halt so eigentlich der Final Step. Du kannst das irgendwie, du kannst es später machen, du kannst es über ein Trusted Intermediary machen, ja. Wichtig ist, es darf keine Emblem Issuer Chosen URIs oder URLs geben, die du anfragen musst, ja. Jeden Punkt, an den du eine Request sendest, den musst du einmal whitelisten können irgendwie. Ne? Zum Beispiel könnte es, wir haben öfter überlegt, könnte man eine Subdomain verwenden oder was weiß ich nicht, ja, aber da hast du immer Probleme, sobald du ein Digital Emblem bekommst, das zwingt dich, eine bestimmte Request zu machen. Kann ja, weißt du, ein Angreifer könnte alle URLs oder Domain Names oder so, könnte es unique machen per Digital Emblem. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein DNS-Lookup mal für den Name da machen musst, ne, dann kann der Angreifer einfach sagen, okay, ich habe hier mein Domain-Name, da mache ich jetzt ein NS-Record rein für meinen eigenen DNS-Server. Der macht gar nichts. Der sagt dir nur, nee, pff, sobald du an den Name-Server gibst, der sagt dir einfach, der Name existiert nicht. Aber du siehst ja, welcher Name angefragt wird. Und in jedem Emblem hast du dann einen unterschiedlichen Namen und dann kannst du schön gucken, okay, aha, hier wurde gerade angefragt für Namen mit dieser Entropy, den habe ich bei dem Server da reingetan. Jetzt weiß ich, okay, da guckt gerade jemand auf das Emblem von dem Server. Ja, also diese Layers of Indirection, die muss man vermeiden. Und ja, genau, aber CT und DNS, da hoffen wir, solange man es well scoped, ne, annehmen kann, der Name existiert, annehmen kann, der CT-Log existiert tatsächlich und ist jetzt nicht nur ein Honeypot-CT, der meine Request-Log, dann glauben wir, hat man hinreichend Plausible Deniability oder Layers of Indirection.
Und man geht halt auch ein Stück weit einfach unter in den regulären CT-Anfragen und genau, also ja. Gerade wenn man es, also entweder in den regulären Anfragen nach Text Records oder halt wenn man es eh sozusagen so spezifiziert, dass das immer mitgeschickt werden muss, dann in allen DNS-Anfragen, ne?
Genau, ja.
Das ist ja, also ich meine, wenn man das hat halt den Nachteil sozusagen, dass die Server-Implementierungen irgendwie mitspielen müssen und das ausrollen müssen. Aber wenn es dann mal da ist, ist es natürlich sehr elegant, ne?
Ja. Das ist die Hoffnung, ja.
Jetzt hatte ich gerade eine Frage, die ich wieder vergessen habe. Ach so, ja, genau. Also was ich mich länger gefragt habe, ist, also die Idee scheint schon so primär zu sein, ich mache das sozusagen an der Außengrenze eines Systems. Also wenn so ein Angreifer sich irgendwie um Initial Access bemüht oder so, dann sieht er mehr oder weniger automatisch dieses Emblem, was halt irgendwie schon in der Anfrage der Domain mit zurückkommt. Also angenommen, ich bin jetzt, also ich, komisches Bild, aber ich bin jetzt eine Malware. Ich wurde von irgendeinem Dropper halt auf irgendein System geschmissen. Keine Ahnung, mit dem Dropper habe ich nicht viel zu tun. Ne? Das war vielleicht auch einfach eine andere Malware-as-a-Service-Gruppe, die mich da hingeschmissen hat. Jetzt bin ich auf einem System. Habe ich irgendwie sozusagen eine Möglichkeit, lokal rauszufinden, soll ich jetzt hier steil gehen und dieses System kompromittieren oder lösche ich mich, weil ich feststelle, oh, das ist ja der Server von einem Krankenhaus?
Sehr gute Frage. Unter uns. ich habe einen Kollegen, der an genau diesem Problem arbeitet. Wusstest du das? Oder
nee.
Ja, siehst du, guck mal. So kommt's raus. Ja, also ich habe einen Kollegen, Michael Liski, mit dem teile ich das Büro, der hat an genau diesem Problem gearbeitet. Du hast nämlich recht, das Netzwerk ist nicht alles. Es gibt viele Attacks, die kommen durch das, also ich meine, am Ende kommt jeder Attack durch das Netzwerk, ja, aber hat die Attack auch den Network Point of View, ne? Viele haben es, da kann man dann DNS, ne, so wie du es gesagt hast, an der Außengrenze kann man es festmachen. Nicht alle haben es, das malicious Excel Sheet im E-Mail-Attachment ist da mein Go-To-Beispiel. Das sieht ja nicht, durch welchen, wie, auf welchem Computer es da jetzt ist und wo dieser Computer im Netzwerk ist. Und da gibt es zwei Antworten. Was du jetzt schon machen kannst, ist, solche Malware hat ja meistens ein Command and Control Center, zu dem es dann irgendwie nach Hause telefoniert. Dann dieses Command and Control Center sieht ja, von wo die Request kommt. Das kann dann also dann den Network Point of View wiederum einnehmen und gucken, okay, wo ist das? Und diese Checks machen. Ist aber nicht ideal, weil selbst wenn jetzt die irgendwie eine TLS-Verbindung aufgebaut bekommen, dann wissen sie ja nicht, durch welche Hops die jetzt geroutet wurde. Und es könnte ja schon sein, dass du in einem eine mögliche Attack wäre. Also du braucht schon einige Layers of Indirection, aber du bist eine Malware, du wachst auf einem System auf, das überlegst du jetzt zu ransomware. Das System hat sich aber überlegt, okay, ich möchte mich gegen Ransomware-Attacken verteidigen und ich habe ein Botnet, das in einem Krankenhaus sitzt und ich route meinen Traffic über dieses Botnet. Oder was auch, ne, ich route meinen Traffic über dieses Krankenhaus, das ich selbst kompromittiert habe, weil ich weiß, dann bin ich gegenüber gewissen Malwares secure, ja. Der Command and Control Server, der würde dann sehen, das kommt aus dem Krankenhaus, aber die würden ja nicht realisieren ohne weiteres, dass sie selbst gerade attackt werden von dem System, auf dem sie, dass sie wiederum versuchen zu attacken. Und mein Kollege Michael Liski, der hat da an einem Remote Attestation System gearbeitet, wo du eben genau solche Attacken vermeiden kannst, dass du geroutet wirst durch ein truly protected asset. Das war dann ganz schön schwierig zu lösen, auch mit der undetectable validation. Da gibt es wieder so ein bisschen, da wird ein bisschen TLS-Piggybacking gemacht. Das System wird dann an alle TLS-Connections so gewisse Dateien, so das Emblem anhängen quasi, ja, dass die Clients, die zu dem connecten, das sehen. Aber ich bin mit seinem System im Detail nicht vertraut. Und um vielleicht mal ein bisschen ins Bigger Picture zu gehen. Also, dass wir arbeiten im Moment am Marking mit DNS, weil es A, ein easy win ist. Also, das System gibt uns den richtigen Design-Spielraum, um da ein Digital Emblem auch mit Undetectable Validation gut und sauber zu realisieren. Und Domain Names decken ein weites Spektrum von Network Endpoints, die man praktisch markieren wird, wohl ab, ja. Aber wir denken nicht, dass das DNS alles ist. Also das hat Limitationen. Nicht jedes Asset hat ein Domain Name, naturally, ja. Und die würden wir auch gerne markieren. Es wird also wahrscheinlich noch Extensions geben vom Digital Emblem und noch andere Arten und Weisen, das zu signalisieren. Eine davon könnten jetzt diese, wir nennen das Projekt hier intern so Local Emblems sein, ne, die sich einer Malware präsentieren. Aber ja, ich werde den Gedanken nicht los, aber ich habe es noch nicht gut gelöst bekommen, das irgendwie in Pings auch mit zu inkludieren. Also dass du in der Response der RFC zu Pings sagt nämlich, also man kann als, wenn man Ping sendet, kannst du Data mitsenden im ICMP-Packet. Und der RFC sagt, the responder should include the data that it got initially. Ja, aber könntest du da noch was anderes reintun? Ja, aber so, das sind noch so, das sind also noch Extensions, die anstehen.
Aber damit schließt sich dann der Kreis sehr schön zum Anfang, weil dann wäre das ja auch über IP over Avian Carriers sehr kompatibel. Das ist ja bislang nur mit Pings implementiert worden.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja.
Wunderbar. Letzte Frage, glaube ich, weil das jetzt auch einfach ganz gut passt, ne? Du hast ja schon gesagt, in welche Richtung ihr nachdenkt für Erweiterungen und so. Also allgemein, wie geht's jetzt weiter? Na, du hast gesagt, du arbeitest in der IETF da dran. Andererseits habe ich auch gelesen, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz jetzt Phase 2 ihres digitalen Emblem-Projekts ausgerufen hat. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, was Phase 2 ist. Ich weiß nicht, ob du das erklären kannst. Aber also allgemein sozusagen die Frage wäre, wie geht's jetzt weiter damit?
Oh, mit Phase 2 erwischst du mich auch ein bisschen gerade. Okay, ja, ich bin Problem. Da, also ich bin, also erstmal vielleicht wichtig zu meinem Verhältnis zum Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Ich arbeite für die als Independent, also ich bin jetzt nicht affiliated mit dem ICRC und ich berate sie hinsichtlich der technischen Aspekte. Ich glaube, mein Titel ist der Lead Designer of ADEM, was ja auch sehr akkurat ist. Genau, also wie geht's weiter? So, das kann ich gerne beantworten. Also, das Digital Emblem Projekt ist schon sehr weit gekommen. Das Launch-Event war jetzt ein Zeichen auch zu zeigen, was alles schon erreicht wurde. Zum Beispiel gab es, ich glaube, es war Ende 2024, es gibt so alle paar Jahre eine Konferenz aller National Societies, also so Deutsches Rotes Kreuz, Schweizer Rotes Kreuz, Polnisches Rotes Kreuz, und das ICRC, und in dieser Konferenz nehmen alle Staaten der Welt teil. Mehr wurde mir gesagt, als in der UN sind. Also da ist wirklich jeder dabei. Und da wurde beispielsweise mit Consensus, also ja, mit Consensus, alle Staaten haben das gesagt, sie haben gesagt, hey, ICRC, arbeite an diesem Digital Emblem weiter. Ja, ich glaube, der Text war, encourages the ICRC to continue the work on the Digital Emblem. Ja, also das gibt dem ICRC ein sehr starkes Mandat, diese Arbeit eben auch weiter zu verfolgen. Wir arbeiten an der IETF, an der Standardisierung, weil wir denken, also warum sind wir überhaupt an der IETF? Warum machen wir nicht einfach Homebrewen Sachen. Wir denken, es ist schon wichtig, ne, dieses System wird sehr viele verschiedene Stakeholder betreffen. Es braucht Interoperability, genau, das ist ja eins der Credos der IETF, dass man Interoperability schafft. Und wir denken auch, dass es, wir müssen es ja immer irgendwo reinschummeln, wie ich vorhin gesagt hätte, ne, für Undetectable Validation. Und wir würden es gerne an Orte reinschummeln, wo es niemanden stört. Ja, also wir wollen auch für Fairplay. Ja. Und da ist die IETF genau der richtige Ort, um das Feedback und den Input zu bekommen. Denkt ihr, das Emblem stört hier, wenn wir es hier hin tun? Ja, würde das irgendwelche anderen Systeme, die einfach nur ja ihrem Zweck nachgehen wollen, würde das die irgendwie stören? Es gibt auch ein Track, der sich mit der Standardisierung an der ITU beschäftigt, die International Telecommunication Union. Das ist tatsächlich der älteste Standards Body der Welt, meine ich. Und das Gute an der ITU ist, dass dort alle Staaten der Welt schon naturally represented sind. Das ist dann ein Forum, wo wir hoffen, dass eben Staaten auch technischen Input mehr geben können. Auf dem, ne, die mit, wenn man so bei dieser Konferenz, von der ich gesprochen hatte, wo diese Resolution mit Konsensus verabschiedet wurde, da hast du nicht so die Leute mit technischer Erfahrung, das sind eher die Rechtsanwälte und die Lawyer, die können so dem Legal Concept des Digital Emblem, da können die gut was zu sagen, aber technisch kriegt man den Input von Staaten an der ITU besser. Wie da genau die IETF und die ITU zusammenarbeiten werden, das wird noch interessant und wird sich zeigen. Das ist auch einer der nächsten Schritte. Wir haben auch schon viel getestet. Also wir haben ADEM getestet mit National Societies. Wir haben mit verschiedenen gesprochen und verschiedenen Input bekommen, aber insbesondere das British und das Australian Red Cross haben uns da sehr geholfen beim Testing. Wir haben einmal das Digital Emblem getestet in einer Cyber Operation vom CCD-COE, das ist ein Excellence Center der NATO, das sitzt in Litauen, die führen so Manöver durch, ja, so Cyber-Manöver. Und in einem dieser Manöver war ADEM auch Teil und das war super, da mal Input bekommen von den Cyber-Commands, wie die sich nennen, also von den Nutzern dann tatsächlich des Digital Emblem, ne? Das alles gibt es. Und jetzt geht's eben in der nächsten Phase darum, das alles hier hieb- und stichfest zu machen und einzutüten, ja. Also, wir würden gerne ein RFC oder mehrere wahrscheinlich RFC schreiben, die eben die Komponenten für das Digital Emblem aufsetzen und dann ein RFC, der eben sagt, okay, und so funktioniert es dann auch wirklich, ne? Macht das hier, macht das da. Darum geht's. Wir wollen dann weiter testen, weiter integrieren. Gegebenenfalls anfangen noch mit anderen Stakeholders Extensions bezüglich Pings, TCP oder eben Local Emblems zu entwickeln. Und irgendwann, aber da bin ich nicht so drin, da muss man den Legal Team Lead Sami Dekuna fragen, irgendwann wird es hoffentlich dann auch eine Ergänzung zum Völkerrecht geben, das eben sagt, hey, es gibt jetzt dieses neue Distinctive Signal, was eben Schutz signalisiert. Und solche Addendums gab es auch vorher schon. Zum Beispiel können militärische Flugzeuge, können so ein bestimmtes blaues Lichtsignal aussenden. Nein, medizinische Flugzeuge können, gerade nicht militärische, können so ein bestimmtes blaues Licht aussenden, um zu sagen, hey, wir sind ein Flugzeug mit Medical Purpose, ne, das gleiche. Und blaues Licht, weil ja, ist halt schwierig, an einem Flugzeug so eine rote Flagge, so eine rote Kreuzflagge zu erkennen. Also das ist nicht, wäre nicht das erste Mal, dass es solche Appendices gibt. Genau, ja, das sind all die Dinge, die wir vorhaben. Es steht noch viel Arbeit vor uns.
Diese ganzen Tests, sind die alle sozusagen in-house oder ist es Software, die man sich runterladen kann und wer will, kann sozusagen anfangen, nach digitalen Emblemen zu parsen oder?
Wir haben alles Open Source. Es gibt, wenn man auf github.com, jetzt gebe ich selbst mal ein, dass ich jetzt keinen Mist erzähle.
Wir tun es jedenfalls in die Shownotes, da müssen wir dann.
Genau. Github.com, ADEM WG, also Working Group, und dann gibt es den ADEM-Proto. Das ist ein Go-Prototype für Emblem Issuance und Verification. Es gibt auch was für den Browser. Wenn man auf Ja, wir tun es in die Shownotes. Es gibt auch einen Online-Verifier, da kann man so ein paar Testing-Deployments sich angucken von dem British Red Cross, den Australian Red Cross. Ich habe auch mein eigenes, da halte ich die Updates immer. Die Standards, also ADEM ist beschrieben in ein paar Internet-Drafts, die kann man auch finden. Gut, das ist ein Prototyp, das wird sich alles ändern, aber ist alles Open Source.
Und wer will, kann sozusagen anfangen, damit rumzuspielen. Weil, also ich meine, hat ja auch gute Tradition. Man muss ja nicht unbedingt auf den RFC warten. Man kann ja anfangen, Sachen zu deployen. Einfach nur
absolut,
vorher
ja. Mal, ne? Ja.
Gut. Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht. Wir haben doch recht viel besprochen. Was meinst du?
Ja, für den Podcast hier, also ich entschuldige mal, dass wir hier jetzt gerade mal 1,5 Stunden packen. Aber so ist es halt, wenn Christopher fehlt, dann... schiebe ich jetzt einfach die Schuld in die Schuhe. Nein, ich meine, 90 Minuten ist, glaube ich, auch eine gute Zeit. Und ich glaube auch, wir haben zumindest alles abgegrast, was mir so bei der Recherche dazu untergekommen ist. Mir bleibt dann nur noch zu sagen, vielen Dank. Vielen Dank natürlich an Felix und vielen Dank an alle Zuhörer. Schreibt uns gerne Feedback, wie immer an passwort-podcast@heise.de. Und denkt dran,
dieser Podcast ist das einzige Passwort, das ihr teilen solltet.
Ciao, ciao.
Danke.